Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Ich sitze hier zusammen mit Dr. Med Marco Ramadani, den ich aus dem Internet kennengelernt habe. Eine der wenigen Gelegenheiten, wo eine virtuelle Bekanntschaft in eine reale Bekanntschaft übergegangen ist. Und wir unterhalten uns in dem Folgenden über unsere jeweiligen Berufswege und auch unter der Überschrift Veränderung, ist das jetzt leicht oder schwierig, unsere unterschiedlichen und manchmal gar nicht so unterschiedlichen Erfahrungen und Ansätze.
Heute bin ich in Heidelberg, in einem wunderschönen, ja, in einem wunderschönen Haus hier, in wunderschönen Räumen. Heute zu Gast bei Roland Kopp-Wichmann. Hallo Roland.
Hallo, freue mich.
Freue mich auch. Finde es schön, dass wir es mal geschafft haben.
Wir haben uns ja über Twitter kennengelernt, ne, glaube ich.
Ja, ich glaube, über Twitter haben wir uns kennengelernt. Ja.
Endlich mal eine virtuelle Bekanntschaft, die in eine reale Bekanntschaft übergeht.
Ja, das Frage, also manchmal ist es schon so bei Twitter, wird das Ganze sehr unübersichtlich, finde ich. Gell? Also ich habe das Gefühl, mit meinem eigenen Blog komme ich da eher an die Leute ran, kann da das ein bisschen steuern. Ja. Vor allem ist mir aufgefallen, es gibt bei Twitter, vielleicht diejenigen unter euch, die es nicht so gut kennen, das ist so ein Mikroblog, sagt man eigentlich so, wo man so Kurznachrichten absetzen kann, dass es unheimlich wenig Produzenten gibt, aber unheimlich viele Konsumenten. Mhm. Also, dass man Leute wie dich findet, die auch immer Perlen im Netz dann auftun und die dann verschicken, ist relativ selten der Fall. Mhm. Aber da ist doch was draus geworden bei uns zwei.
Ja, eben, ne? Ja. Freue ich mich.
Leute, ich habe ja dein Buch gelesen, rezensiert auf meiner Seite auch und empfehle es häufig meinen Klienten, die zu mir kommen.
Genau, Frauen brauchen erwachsene Männer.
Da habe ich viel über mich gelernt.
Ehrlich? Du bist auch ein Mutter-Sohn.
Ja, ich hoffe nicht mehr. Nein, also Mutter-Sohn nicht so, aber ich habe mir noch vieles gemerkt oder vieles über mich so erfahren, was mein Bild von Männern betrifft. Mhm. Ja, quasi, was betrachte ich selbst als Mann sein? Ja, wo bin ich schon sehr weit? Wo könnte ich da ab und zu nochmal mich eher aus der Problemtrance holen, wie ich in meiner Sprache sagen würde? Habe da viel gelernt. Du beschäftigst dich sehr viel mit Veränderungen.
Ja. Stimmt, ja.
Stimmt. In deinen Seminaren geht es darum, dass Leute vielleicht etwas erreichen für ihr Leben beruflich, wie aber auch im privaten Sektor. Das kommt auch in deinem Buch sehr gut raus. Du sagst, Veränderung ist nicht leicht, aber wie es trotzdem machbar ist. Warum ist aus deiner Meinung Veränderung gar nicht so leicht?
Ach, das ist schlichte Erfahrung. Einmal mit mir selber und dann natürlich auch mit vielen Klienten. Dass viele Klienten, ich arbeite ja jetzt als Psychotherapeut oder mache Persönlichkeitsseminare, halt kommen mit irgendeinem Problem und einen dann das schildern und dann erwartungsvoll angucken und sagen, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und dann irgendeinen Tipp, eine Methode, ein Tool erwarten, wo ich das dann nenne und dann sagen die, oh, dann mache ich das und dann verändere ich mich. Und bei manchen kleineren oder umgrenzteren Problemen mag das ja auch so angehen, wenn es wirklich eine Informationslücke ist, die jemand braucht. Aber bei vielen, also persönlichen, ich sag mal, Schwierigkeiten funktioniert das eben nicht so. Und das hat damit zu tun, dass eben unsere, ich sag mal, auch problematischen Einstellungen oder Verhaltensweisen ja nicht wirklich problematisch sind oder in einem anderen Kontext, du kennst das ja wahrscheinlich aus der Hypnotherapie, ich arbeite oft mit dem Satz, das Symptom ist die Lösung. Also das Verhalten, das jemand zeigt, ist eben oder kann man betrachten als eine Lösung, als die beste Lösung für diesen Menschen. Natürlich nicht die beste, die man sich vorstellen kann, aber die beste, die derjenige in seinem Fundus hat, in seinem Bereich. Und die auch über Jahre, manchmal Jahrzehnte lang eben auch geübt worden ist, mit anderen Worten, die funktioniert.
Die Datenautobahn, nicht?
Ja, genau.
Da läuft immer alles, das kenne ich, der Trampelpfad der Gewohnheit.
Ja. Und die funktioniert, derjenige weiß, worauf er sich einzustellen hat. Die hat ihren Preis, das schon, aber an den hat er sich auch gewöhnt. Und eine Veränderung ist eben erstmal unbekanntes Land. Und da wollen wir alle in der Regel nicht so gerne hin. Ne? Und ich habe auch diesen Ansatz gewählt, dass Veränderung nicht so leicht ist, um ein bisschen mich abzusetzen von den üblichen Ratgeber- und Selbsthilfebüchern, die natürlich versprechen, in 3 Tagen kann man das lernen und man muss nur diese 200 Seiten gelesen haben und dann verändert sich das Leben. Wobei die Tipps aus meiner Sicht gar nicht mal schlecht sind.
Die sind oft gut gemeint.
Die sind auch richtig. Die würden auch funktionieren. Nur, und das ist in den Seminaren ähnlich, Entweder man wendet es nicht an, mit allen möglichen Erklärungen oder Ausreden, oder man wendet es an oder versucht es auszuprobieren und merkt, irgendwie geht es nicht. Man fühlt sich schlecht oder man vergisst es oder wie auch immer. Und dann, finde ich, kommen wir beide ins Spiel und zu sehen, Mensch, da ist jemand aus meiner Sicht auf einen inneren Konflikt gestoßen, den er nicht einfach durch den Tipp auflösen kann.
Okay. Was mir oft auffällt, ich bin auch kein großer Freund von Ratgebern. Wenn sie jetzt gut sind, wie dein Buch, ja, dann.
Oh, vielen Dank.
Ja, finde ich es wirklich gut. Also, es hat mir persönlich wirklich viel gebracht. Dann gebe ich solche Ratschläge schon mal weiter, auch Buchempfehlungen. Ja. Meine Erfahrung ist, wenn die Leute sich dann Tipps bekommen oder quasi wünscht dir was im Universum, dann wünschen die Leute sich 5 Tage lang, dass sich jetzt der Maserati vor der Haustür materialisiert und dann kommt er nicht. Dann sind die Leute enttäuscht und denken von sich, Mensch, ja, das nicht mal das schaffe ich, mir richtig was zu wünschen. Ja, oder jetzt habe ich doch schon alles gelesen und es funktioniert immer noch nicht. Also bin ich das Problem. Und deswegen habe ich da ein bisschen so, ja, nämlich so ein bisschen Problem damit, dass die Leute dann zu schnell enttäuscht und frustriert sein könnten. Weil das ist nach meiner Erfahrung nie das Problem. Dann hat halt einfach dieser Tipp für den Menschen in dieser Situation, in diesem Kontext nicht gepasst. Das heißt aber nicht, dass er die Lösung irgendwo hat. Und da ist natürlich mein Ansatz unterschiedlich deinem, ja, weil du dann versuchst natürlich so über das Problem dann quasi auch über kognitives Denken, ja, über Sprechen drüber, über auch Herausarbeiten dieser Konflikte draufzukommen, okay, wo ist da vielleicht, wo hakt es da? Wenn ich da als Hypnotherapeut eben, du hast selber lang genug Hypnotherapie gemacht, da muss man sagen, kennst ja hier auch die Heidelberger Truppe recht gut, eben weiß, dass manchmal man bewusst gar nicht so einfach auf die Lösung kommt.
Ja. Also mit dem Bewusstsein arbeite ich auch nicht so viel. Ich versuche das auch zu umgehen, jetzt weniger durch eine Trance wie du wahrscheinlich, sondern ich mache es über die Achtsamkeit, die ich aus der Hakomi-Methode kenne. Das ist ein bisschen ein anderer Bewusstseinszustand, wo man aber auch die Augen schließt, ne, und eben die Aufmerksamkeit nach innen richtet und im Unterschied so zum Alltagsbewusstsein halt nicht nachdenkt und nach irgendeiner Lösung oder nach einem Weg sucht,
Nicht wertet?
Nicht wertet, sondern mehr kommen lässt. Also Sigmund Freuds frei flottierende Aufmerksamkeit zu sich selber, was fällt mir denn ein? Und dann fällt einem vielleicht eine Erinnerung oder ein Bild oder ein Symbol oder ein Wort oder ein Satz oder dergleichen. Und das ist in der Regel viel, naja, viel fruchtbarer und ist auch meistens eine Spur in Richtung des Konflikts, um den es geht.
Die meisten, ja, Leser deines Blogs kennen dich als Seminarleiter. Ja, da grenzt du dich ab, bietest auch was ganz Besonderes an. Du machst Seminare in Kleingruppen, maximal 6 Personen, sehr persönlich, sehr
Sehr
klientenzentriert,
intensiv,
sehr
ja.
intensiv, auch glaube immer 10 Stunden, das ist schon 10 Stunden, das ist schon sehr direkt am Ball.
Kann man sich kaum noch entziehen.
Kann man sich kaum noch entziehen? Ja, die Frage ist, ob man das will. Ja, weil die Klienten kommen ja mit dem Anliegen zu dir.
Ja, schon, aber ich sag mal, ein Unterschied zu der Praxis, die ich ja auch habe, da kommt ein Klient, ich sag mal, 50 Minuten, ne? Und dann ist eine Woche Pause und dann kommt er wieder 50 Minuten. Bis man in 50 Minuten, sagen wir mal, am Kern ist, ne? Oder ein Stück weit in die Tiefe kommt, weil derjenige hat einen langen Arbeitstag hinter sich, hat hier noch einen Parkplatz gesucht und dann sitzt er auf dem Stuhl und jetzt soll es plötzlich nach innen gehen. Das ist nie leicht. Sehr geübte, sehr reflektierende Klienten schaffen das, aber viele andere schaffen das nicht. Meinetwegen schafft man es dann nach 35, 40 Minuten so ein bisschen in Richtung nach innen und Richtung Konflikt zu gehen, aber dann ist die Stunde rum und dann ist eine Woche wieder Alltag, Beruf und dergleichen. Und wenn er dann in der zweiten Stunde kommt, oder in der nächsten Stunde, ist es schwer, daran anzuknüpfen. In so einem Seminar, der große Vorteil ist, es sind nur 6 Leute, ne, und man hat halt, ich weiß nicht, 7, 8, 9 Stunden hintereinander. Abends gehen die Leute noch hier in Heidelberg ein trinken, reden auch nochmal sehr persönlich über sich, anders als sonst an der Hotelbar. Und das ist einfach naja, ein Turbo, wo ich finde, man kann sich dem schlecht entziehen, weil man auch tatsächlich was verändern will, aber weil auch das ganze Klima und die Atmosphäre sehr zentriert ist auf
Sehr
sich
dicht,
selbst, ja,
ja.
sehr dicht.
Okay. Die meisten kennen dich nur als Seminarleiter und Buchautor. Du bist aber ganz nebenbei noch psychologischer Psychotherapeut mit Richtig. Eigener Praxis ja. und Kassenzulassung.
Ja. Ja.
Muss ich zugeben, wusste ich bisher auch nicht.
Ganz normal.
Ja, und du arbeitest auch als Paartherapeut.
Stimmt, ja.
Ja.
Mache ich sogar sehr gerne mit Paaren. Ne? Das ist sehr spannend, wenn auch schwierig. Weil man hat es meistens mit Paaren zu tun, die zu spät kommen, also zu spät in die Therapie und oftmals also sehr resigniert oder sehr, sehr miteinander verkeilt sind.
Oft gab es so viele Verletzungen, Vertrauensbrüche. Kenne ich auch. Bei mir gehört die Paartherapie oft bei Einzelklienten, die wegen zum Beispiel einer Angststörung kommen oder so, irgendwann fast immer dazu, weil sich dann als sehr hilfreich erwiesen hat, wenn der Partner dann von einem externen Experten, in dem Fall von mir, auch mal ein paar Tipps bekommt, wie er mal als Partner in solchen Situationen reagieren kann.
Wie siehst du aber einzeln dann die Partner? Oder?
Ja, oft machen wir das in
auch zusammen.
Auch, ja, und es gibt auch Leute, die kommen zu mir zur Paartherapie.
Ah, ja.
Also ist sehr interessant, macht mir auch viel Spaß. Vor allem, da kann ich viel mitreden.
Ja, das stimmt. Ja. Das kannst du aber als Hypnotherapeut auch.
Ja, ja klar, da zur Not erschafft man sich eine virtuelle Partnerin, mit der man das erlebt. Ja.
Aber das Paar versetzt du nicht in Trance.
Das habe ich auch schon gemacht.
Das geht auch,
Das geht auch gut. Ja. Das macht eine Kollegin von mir, die Jutta Müller-Fahrenkamp, die ist eine Schülerin von Hans Jeluschek und
Elfriede Jeluschek.
Die macht, und auch Hypnotherapeutin, die macht auch Paartrancen.
Ah, was?
Ja, geht alles. Also die Frage ist natürlich, ob die da jetzt unbedingt die Augen schließen müssen oder ob man ihnen entsprechende Geschichten erzählt. Gibt es da sehr viele Möglichkeiten, auf Interventionsebene einzusteigen. Als Grundausrichtung für deine Kassenzulassung bist du tiefenpsychologisch tätig.
Ja, stimmt.
Ja. Sind das Dinge, die du auch jetzt in deinen Gruppenseminaren oder auch in Einzelsitzungen regelmäßig einfließen lässt?
Das tiefenpsychologische?
Ja,
auf jeden Fall. Also tiefenpsychologisch ist es, sagen wir mal, nicht die kleine Schwester, aber ist der Parallelweg zur Psychoanalyse, im Unterschied jetzt zur Verhaltenstherapie, wo es eben wo man glaubt, die Schwierigkeiten, die jemand in der Gegenwart hat, haben etwas zu tun mit ungelösten Konflikten aus der Vergangenheit und eben meistens die ersten 10 bis 12, 14 Jahre, wo sich eben so die wesentlichen Landkarten der Persönlichkeit, nicht alle, aber die wesentlichen, gebildet haben. Und wo es eine Menge Konflikte gibt, weil es eben einerseits man eine große Abhängigkeit hat von den Eltern, von den Geschwistern. Man kann denen nicht ausweichen, kann nicht sagen, hier gefällt es mir nicht, ich suche mir eine andere Familie. Und zum anderen, weil es eben um die Identitätsbildung geht. Ne? Also wie ist man als Junge, wie ist man als Mädchen und vor allem, wie komme ich miteinander aus? Also wie man Konflikte regelt, das lernt man nicht mit 35 auf einem Konfliktseminar, sondern das lernt man, ich sag mal schon, im Kindergarten. Ne? Zwei, drei, vier Jahren, Mensch, der hat meinen Bagger weggenommen, was mache ich jetzt? Ne? Oder man sieht die Eltern streiten und lernt eben, aha, so und so läuft es. Einer haut auf den Tisch und der andere wird immer stiller und passt sich dann an. Man hat als Kind nicht die Möglichkeit, den inneren Freiraum zu sagen, ja, Moment mal, so machen das meine Eltern. Es gibt ja Millionen anderer Menschen, es gibt bestimmt auch noch ein paar andere Konfliktstrategien. Sondern man sieht es so und entscheidet sich eben, na gut, dann mache ich das. Oder ich mache das Gegenteil. Also so will ich nie werden, wie mein Vater, wie meine Mutter. Aber wenn man das Gegenteil macht, hat man auch noch nichts Eigenes. Und mit der Landkarte, wie ich das nenne, arbeite ich sowohl in den Einzeltherapien wie auch in den Seminaren. Das wissen die Leute manchmal nicht so genau, dass es in den Seminaren sehr viel um Selbsterfahrung geht und eben auch die frühen Konflikte. Und da führe ich die eben in den 1, 2, 3 Tagen hin. Aber es ist sehr fruchtbar. Für viele ist es zum ersten Mal eine Auseinandersetzung und auch ein Begreifen, wie sehr die eigene Vergangenheit oder Kindheit und Jugendalter, wie sehr die ins Erwachsenenleben heute noch reinspielen, weil viele ja eher die Einstellung haben, also was 20, 30, 40 Jahre her ist, das kann doch nie im Leben heute noch einen Einfluss haben. Ne?
Oh,
also
hallo.
Kann mir doch niemand erzählen, ich bin doch ein freier Mensch, ich habe einen freien Willen. Ne? Und solche netten Träumereien. Und das erlebt man eben in so einem Seminar, aber auch in der Therapie. Das stimmt so nicht.
Ich reise ja jetzt viel durch die Länder und unterhalte mich mit interessanten Menschen und erfahre natürlich vieles über unterschiedliche Therapieschulen. Ja, wie zum Beispiel neulich über die Körpertherapie, heute bei dir vieles. Ich habe für mich da so ein Modell entwickelt, wo ich mir das Ganze so quasi, das glaube der Dirk Rebensdorf hat das irgendwann mal erwähnt, mhm. ja, Professor für Psychologie Tübingen, in Tübingen, ja. Ja. Mhm. quasi so ein Zwiebelschalenmodell, ja. Quasi wie der Mensch sich erstmal innere Anteile auch noch hat, mhm. ja, wie sich die zusammensetzen, mhm. der Mensch an sich, dann im System, in der Familie, mhm. in dieser Welt, im Kosmos, im Universum ja. und verschiedene Therapieformen setzen eben an verschiedenen Zwiebelschalen an.
Stimmt, ja. ja.
Und ich denke mal, dass man vielen Problemen auf ganz unterschiedliche Art und Weise beikommen
Natürlich.
Kann.
Ja. Ja.
Erikson war ja immer so ein bisschen der Meinung, ja quasi, das Bewusstsein soll ganz weg sein, ja, das mhm. macht alles das
Stört
Große, das ist, muss man konfusionieren, ausschalten, genau. ja, und das Unbewusste macht das dann, ja. Dann Freud sagte einfach da, wo es ist, soll ich werden, ja, ja. man sollte sich das alles bewusst machen und so. Und ich denke, wir sprechen da in vielen Punkten über die gleiche Sache mhm. und haben einfach unterschiedliche Wege dazu. Und jeder, für jeden passt die der eine oder das, andere
ja.
Weg.
Ja. Ja.
Dass solche Dinge aus der Kindheit auch heute noch große Probleme machen können, ja, das weiß ich nur zu gut. Weil zum Beispiel in unserer Fachgesellschaft, mit der Erikson-Gesellschaft, gibt es auch viele Leute, die arbeiten hypnoanalytisch, mhm. quasi, wo es darum geht, in der Altersregression, also beim Zurückgehen genau. auf Ereignisse, mhm. vielleicht Konflikte zu finden, mhm. ja, wo die heute noch Probleme machen.
So hat ja Erikson auch immer mal wieder gearbeitet.
Hat immer mal wieder ne? gearbeitet mhm. in Altersregression. Wer das hier zum Beispiel in unserer Gesellschaft sehr viel macht, ist der Paul Janoch ja. Und der Ortwin Meis, den ich sehr schätze aus Hamburg, mhm. ja, der da auch sehr, sehr viel im Sportcoaching macht und es ist erstaunlich, ja. wie oft ich auch wirklich gerade bei, zum Beispiel bei Ängsten oder sowas, was finde, was wirklich 6., 7., 8. Lebensjahr war. Mhm. Dinge, die aus der heutigen Erwachsenensicht eigentlich harmlos sind, mhm. ja, in diesem jugendlichen Kontext, aber quasi existenziell bedrohend sogar
ja.
waren.
Ja. Ja.
Und das ist wahrscheinlich ähnliches, ja. was du da auch erkennst?
Ja, das ist auch so mal Thema von dem zweiten Buch. Ich kann auch anders Psychofallen im Beruf erkennen, wo die Eingangsthese ist, dass viele dieser Psychofallen, also Verhaltensweisen, die man im Beruf entdeckt und mit denen man nicht zufrieden ist, die einen stören, die man aber nicht so einfach abstellen kann. Ne? Deswegen Psychofalle. Und die These daran ist, dass das eben deswegen so hartnäckig ist und auch so schwer veränderbar, weil es gar nicht um die reale Ebene geht mit einem Kollegen, mit einem Kunden oder dergleichen. Weil vielleicht ein Kollege sagt, Mensch, ist doch ganz einfach mit dem Kunden, du musst einfach netter sein zu dem. Ne? Oder ja gut, der beschwert sich, nimm es nicht so persönlich, grenz dich halt ab. Und der Tipp an sich ist mal wieder gut. Ne? Aber wo derjenige merkt, er kann das nicht persönlich nehmen. Das trifft ihn, es kränkt ihn, wenn der Kunde irgendwie vielleicht sogar noch unberechtigterweise herumschimpft. Und die These, wie gesagt, ist, dass wir reinszenieren, wir führen also wieder Konflikte auf, die eigentlich schon sehr weit zurückliegen, die aber in dem Moment aktiviert werden, leider über das Unbewusste, deswegen passiert das so, und die einem in die Quere kommen. Und deswegen solche gut gemeinten Tipps, sag doch nein, wenn du das nicht machen willst, ne? Oder dein Chef hat schlechte Laune, ja, das musst du doch nicht auf dich beziehen, der glaubt doch deinen Kollegen auch an. Verstandesmäßig wissen das die Leute, ja, ich sollte das nicht persönlich nehmen, aber ich merke, ich könnte dann eher an die Decke gehen oder ich werde ganz betrübt und der Tag ist für mich gelaufen.
Es passiert ganz unwillkürlich.
Es passiert, genau. Ja. Ich will es nicht, aber es passiert.
Ja, das ist ja klar. Ja, da habe ich bei mir auch viele Dinge aufgeräumt.
Ja, das kennt jeder.
Ja, ja. Geht dir oft sicherlich auch noch so, dass du manchmal denkst, meine Güte, was passiert da wieder mit mir?
Ja. ja.
Und nur im Nachhinein ärgert man sich dann und denkt, jetzt ist das wieder passiert.
Ja. ja. Und das ist eben die Fähigkeit, die ich auch versuche in den Seminaren, den Leuten ein Stück weit nahe zu bringen, also die Fähigkeit zur Reflexion, was ja viele nicht haben, sondern die versuchen dann nachzudenken, entwickeln irgendeine Theorie. Ja, wahrscheinlich ist es bei mir so. Ich glaube, ich habe mal gelesen und dann könnte es das und das sein und das kann man ja knicken, sondern die Reflexion, was passiert im Äußeren? Chef flaumt mich an oder schmeißt mir irgendwie die Akten auf den Tisch, hier müssen wir nochmal machen. Okay, und was passiert bei mir? Also was für Gedanken kommen, wie fühlt sich mein Körper an, was für Bilder kommen. Und dann, natürlich auch, wenn man so ein Seminar gemacht hat, kennt man in der Regel so ein, zwei wesentliche Konflikte, bei denen man hoch, hochempfindlich ist, also so richtig rote Knöpfe, die andere Leute bewusst oder manchmal auch unabsichtlich drücken, wo man merkt, jetzt wird's eng, ne? Jetzt reagiere ich emotional, ich sollte vielleicht nicht oder es ist gar nicht angemessen, aber ich kann nicht anders. Und wenn man die Konflikte ein Stück weit kennt, die meistens eben mit den Eltern zusammenhängen oder eben auch mit Geschwistern, meistens ganz schwierige, demütigende Konflikte, für die man irgendeinen Weg gefunden hat, also gut, ich reiß mich zusammen oder ich werde ganz still oder ich mache es allen recht oder ja gut, da muss ich mich anstrengen und stark sein oder entwickle einen perfektionistischen Antreiber und dergleichen. Und wenn man das ein Stück weit von sich kennt, und da kann ein Seminar, wie gesagt, einen wesentlichen Schritt dazu beitragen, dann ist die Hoffnung zumindest, ne, keine Garantie, ist die Hoffnung, dass man es ein bisschen wiedererkennt, sagt, Moment mal, das ist doch genau wieder dieser rote Knopf. Ne? Mhm. Und das weiß ich doch, den hat er jetzt gedrückt, aber der ist nicht wirklich der Verursacher, sondern das ist ein Konflikt bei mir. Ich bin, was weiß ich, wenn ich kritisiert werde, das ist für mich so schrecklich. Dass, und das hat mein Vater genauso gemacht und dann war ich irgendwie platt. Aber halte mal. Ich bin ja jetzt erwachsen, ich bin ja nicht mehr 10 Jahre alt. Moment mal, ich kann ja vielleicht was sagen. Ne? Ich kann ja zu meinem Chef sagen, können Sie es auch ein bisschen freundlicher sagen, ne, wenn Ihnen da was aufgefallen ist. Und dann merkt derjenige aber auch, er kommt an eine innere Barriere. Es geht nicht so einfach. Mhm. Veränderung ist nicht so einfach. Und dann weiß man aber, ja Moment, was könnte passieren? Ich werde nicht gleich eine Abmahnung kriegen. Mhm. Ich werde auch nicht gleich die Kündigung kriegen. Also jetzt probiere ich es mal. Aber das ist so ein neuer Weg, auch neurologisch, weg von der 6-spurigen Autobahn der Gewohnheit. Und man sagt, jetzt probiere ich das mal. Ich versuche das mal. Mal gucken, was passiert. Mhm. Aber auch meine Erfahrung, da muss man raus aus der Komfortzone. Und das wollen viele Leute nicht.
Aha.
Viele Leute oder alle Leute, die zu mir kommen, ob in Seminaren oder Therapien, die wollen sich besser fühlen, keine Frage. Ja. Aber ein Stück weit dafür was tun, auch etwas Unbekanntes, sich auch mit seinen eigenen Ängsten ein Stück weit zu konfrontieren und etwas zu machen, obwohl man Angst hat. Ne? Mhm. Und nicht zu warten, bis die Angst vorbei ist, sondern ich habe Angst und ich probiere es mal. Ich weiß, die Welt wird sich wahrscheinlich weiter drehen. Ne? Jetzt riskiere ich es mal und dann zu merken, wow, ist gut gegangen.
Ne? Neue Erfahrung machen.
Ja, neue Erfahrung machen. Ich habe Nein gesagt und der ist irgendwie, ja, hat mir keiner runtergehauen. Ne? Hab gesagt, okay, dann machst du es halt nicht. Mhm. Wow.
Ja, weil geht da, ja.
In dem Moment wird man ein Stück erwachsener. Mhm. Man reagiert so als 7-Jähriger und plötzlich merkt man, Mensch, es ging. Oh.
Mensch, wenn ich jetzt ein paar Vokabeln austauschen könnte, einfach rausschneiden könnte, hätte ich jetzt die perfekte Definition einer Problemtrance, mit der wir da sprechen. Ja? Das ist ja genau das, was wir in der Hypnotherapie auch so kennen. Yeah. Es gibt gewisse Situationen, ja, da sagen die Leute zu mir, hey Marco, ich bin noch nicht blöd. Verstehst du, ich habe so viele Bücher gelesen. Mm. Ich weiß alles. Ich weiß, dass meine Angst völlig irrational ist. Ja. Und weißt du was? Es passiert doch.
Es hilft mir nichts.
Ja, quasi. Und dann merkt man auf unbewusster Ebene, läuft dann ein Parallelerleben.
Ja.
Mit körperlicher Symptomatik, der Magen verkrampft sich, die Atmung wird eng, der Brustkorb wird eng, das was du auch abfragst, dann wahrscheinlich Makomi. Mhm. Und auf einmal geraten die in so eine Problemtrance. Mhm. Und genau das Gleiche, was du jetzt gerade schilderst, versuche ich, indem ich den Leuten versuche, die Position eines externen Beobachters zu verschaffen, für sich selbst. Mhm. Zu sehen, hoppla, ist das spannend. Was passiert jetzt da? Mhm. Und was könnte ich tun, um da jetzt rauszukommen? Das, was zum Beispiel Gunter Schmidt hier in Heidelberg mit seinem hypnosystemischen Coaching macht, so angelehnt auch an die Sachen, die Gerald Hüther so sagt, Körperhaltung ändern, mal einen bewussten Atemzug nehmen und zu sagen, okay, will ich das jetzt? Ja oder nein? Was mache ich heute anders?
Mhm. Ja? Ja.
Es ist manchmal schwierig, aber weißt du was? Machbar.
Ja, man muss letztlich auf eine Metaposition kommen.
Genau.
Du machst es über den äußeren Beobachter, ich mache es über die Achtsamkeit, dass man lernt, irgendwie die Augen zu schließen. Das braucht man nicht lernen, aber man muss lernen, in dem Moment dann anzuwenden, ne, zu sagen, Moment, was war gerade? Ne? Also, was
läuft
ist im Äußeren passiert? Und sich beobachten, reflektieren und genauso Körpersignale, Bilder und dergleichen. Und dann hoffentlich etwas erkennen und sagen, das kenne ich. Ja? Und woher kenne ich das? Und dann den Transfer schaffen. Aber Es ist Arbeit. Also aus meiner eigenen Erfahrung, es ist Arbeit. Das wird einem nicht geschenkt.
Da regt sich jetzt bei mir was.
Ja? Ach so, bei dir ist keine Arbeit. Gut.
Ah, doch. Ja, wahrscheinlich. Nein, eigentlich nicht. Aber die Leute kommen oft zu mir und sagen, da muss ich noch an mir arbeiten. Dann sage ich immer, Missverständnis, das macht Spaß. Ja, weil der Erfolg ist unheimlich toll.
Ja, das
ist, wenn man, ja, klar, okay. Wenn man dann merkt, hey, da bin ich jetzt wirklich Erwachsener. Guck mal, jetzt ist die Nummer nicht abgelaufen. Das gibt einem unheimlich viel Selbstwertgefühl.
Ja,
und ich finde, das macht Spaß. Also ich gehe jeden Tag heute so mit mir um, dass ich denke, wow, wieder eine Information aus meinem Leben. Ist ja spannend. Wieder ein Schritt weiter. Ja? Und da entdecke ich jeden Tag irgendwelche schrullige Eigenheiten, ja? Wo ich mir denke, okay, was sagt mir das über mich? Und ich habe irgendwie für mich, vielleicht ist es nur ein Entschluss, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, es gibt mir, also es fällt mir immer leichter und ich werde auch immer erwachsener. Viele Dinge kann ich heute sagen, ja gut, will ich das jetzt, will ich da jetzt wieder trotzig reagieren und beleidigt sein, ja? Oder möchte ich da etwas anderes haben? Oder guck mal, warum löst diese E-Mail da von dem Typen da jetzt sowas in mir aus? Ist doch spannend. Ja? Und ist es dann angemessen? Und da, vielleicht liegt es an meiner tagtäglichen Übung, dass ich mit den Leuten immer rein ins Problem, raus, rein, raus, dass ich es eher schaffe, mich da.
Das könnte sein, dass ich dann noch zu problemorientiert denke.
Ja, ich war gut, vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv, das mag natürlich auch sein. Ja. Aber,
oder es liegt irgendwo in der Mitte. Ja,
ja oder das.
Also warum ich das nicht ganz so übernehme oder glauben kann, weil gerade dieses Rein und Raus, ne, hat vielleicht was mit der Methode zu tun, aber das ist eben, ich weiß, dass das der richtige Schritt ist, ne, aber das ist auch schon die halbe Arbeit, wenn das überhaupt jemand kann. Ne. Ich arbeite ja hier in der Praxis auch mit Leuten, ich sag mal, die haben eine schwere Depression, ne, die haben eine Missbrauchserfahrung, wie auch immer. Wenn ich das denen sage, erstens wehren die sich schon mal dagegen. So, und das ist ein Stück weit auch erstens Beziehungsaufbau, Vertrauensaufbau, bis die merken, ich nehme es trotzdem ernst. So. Aber allein diese Achtsamkeit oder sich damit zu beschäftigen, was in der Kindheit mal war, und davon überhaupt einen Abstand zu nehmen, so, das ist ja auch ein Transphänomen, dass jemand dann tatsächlich mehr oder weniger im Kind bleibt. Also auf dem Stuhl sitzt dann nicht mehr die 45-Jährige, sondern irgendwie die 6-Jährige. Und also da hat man schon sehr viel erreicht, wenn jemand diese Beobachtungsdistanz in sich aufbauen kann, tatsächlich etwas beobachten kann, mir darüber berichten kann oder sich dadurch auch berichten kann und das ein Stück stabil ist. Aber sehr oft erlebe ich es eben auch, dass die Leute dann nach einer Woche kommen und sagen, Mensch, und dann, was weiß ich, habe ich einen Streit mit meinem Partner gehabt und so und das war wieder ähnlich.
Na klar, dass das Übung braucht schon. Da habe ich mir natürlich jetzt eine Sichtweise auch angeeignet. Wenn die Leute dann kommen und sagen, ich habe einen Rückfall gehabt, dann sage ich, aha, du warst im Trainingslager. Das ist einfach eine wichtige Information, was wir noch üben sollten.
Du definierst das um, ja.
Ja, klar,
ja,
ist, weil es ja einfach, guck mal, es gibt ja zwei Möglichkeiten zu sagen, ja, okay, entweder, aha, ich bin zu blöd dazu, ich schaff's immer noch nicht, wahrscheinlich kann mir nicht geholfen werden, oder zu sagen, aha, guck mal, das zeigt mir, dass ich es eigentlich schon weiß und erkannt habe, aber diesmal ist es mir noch nicht gelungen. Was sollte ich da üben, quasi, um da noch ein bisschen voranzukommen und welche Information steckt da drüber drin über mich, ja, und dann ist das einfach ein bisschen, ja, das ist ein bisschen wertschätzender. Man kann sagen, okay, ich habe kleine Schritte erreicht, mir ist das schon aufgefallen. Ich habe auch gleich gemerkt, wo es losging. Ich konnte es zwar noch nicht verhindern, aber ich habe ganz genau gemerkt, wo es denn losgeht. Und das ist dann schon dieser Punkt, finde ich, zu merken, okay, wenn jetzt diese erste vegetative Symptomatik kommt, der Magen kneift sich zusammen oder die Atmung wird eng und auf einmal habe ich gemerkt, da werden meine Hände wieder so schweißig. Das ist ein guter Punkt, um da dann festzumachen, okay, und jetzt, wie hole ich mich da raus? Weil das Vegetativum einfach schneller anspringt, bevor dann das Gedankenkino dazu kommt. Weil wenn das läuft, dann ist es unheimlich schwierig, da gebe ich dir vollkommen recht.
Wie lange dauern denn deine Therapien so im Stich?
Also ich habe diese 50-Minuten-Intervalle, das schaffe ich nicht, da bin ich, glaube ich, zu langsam dazu, obwohl ich so schnell quatsche. Ich mache 1,5-Stunden-Sitzungen. Mache das oft so, es gibt erstmal ein Erstgespräch, vorher zwingend ein Telefonat, ohne Telefonat kein Erstgespräch. Da geht es mir schon darum, auf die Lösung zu fokussieren. Dass ich von den Leuten sehr genau wissen möchte, was denn passieren müsste, dass sie sagen könnten, dass das was gebracht hat.
So aller Manfred Prior.
Manfred, ziemlich genau. Ich habe mir von Manfred abgeschaut. Ja. Mache ich sehr genauso.
Guter Weg,
ja. Auch so dieses Lösungsorientierte von Steve DeShazer. Und dann beginne ich mit Sitzungen, wo ich erstmal so auf dieses dialogisch vielleicht mal darauf hinarbeite, dass, wie das ist, so diese Introspektionsfähigkeit zu fördern. Und dann schließen sich Sitzungen an. Ja, das ist dann aber meistens im größeren Abstand, auf 3 Wochen oder 4 Wochen. Ja. Viele Patienten drängen natürlich dann, jetzt möchte ich gleich ganz viel machen, dann hilft es auch gleich ganz viel. Ja.
Viel hilft viel, ja.
Ja. Und dann auch diese Seite in den Patienten, jetzt muss gleich der große Schalter kommen. Ja. Mhm. Und dann geht erstmal sehr viel darum, das mal empathisch aufzugreifen und da sehr viel Verständnis dafür aufzubringen, quasi das. Dieser Wunsch nach schneller Veränderung da ist. Jetzt quasi dir quasi ins Horn blasen. Ja. Mhm. Aber dass manchmal auch unbewusste Prozesse einfach ein bisschen Zeit brauchen. Ja.
Aber wie viele Sitzungen machst du dann so
im Schnitt? Das ist sehr unterschiedlich. Ja. Im Schnitt kommen die Leute, würde ich sagen, zwischen 6 und 9 Mal zu mir. Mhm. Ja. Das ist aber immer einen größeren Zeitraum, meistens ein halbes Jahr. Das ist so eine typische Zeitraum, wo ich begleiten darf bei einer Angststörung, auch wenn die schwere ist, ist so 3 bis 6 Monate. So lange braucht es nach meiner Erfahrung. Mhm. Ja. In diesem Zeitraum aber dann wenige Sitzungen, also nicht so wöchentlich. Es gibt aber auch Fälle, zum Beispiel, du hast vorher schwere Traumatisierung angesprochen, da dauert es länger, ganz klar. Da ist einfach das, was da entsteht, sehr fragil. Man muss sehr viel Vorsicht walten lassen. Man muss den Leuten die Möglichkeit geben, diesen Schutz und diese Sicherheit, vielleicht auch, jetzt bin ich ein Mann, wenn Frauen kommen, auch mal zu erfahren, dass da ein Mann ist, der Grenzen respektiert. Da dauert es dann durchaus schon länger. Und das ist schon auch mal, dass es ein Jahr wird. Ja, und da sind dann schon auch mal 13, 15 Sitzungen. Dass es mehr sind wie 20. Das habe ich jetzt noch nie erlebt. Das höchste war mal 18.
Arbeitest du dann auch mit Hausaufgaben zwischen den Sitzungen? Oder
Hausaufgaben, den Begriff mag ich gar nicht.
Also gut.
Ja. Okay, aber man kann es so nennen, ich mache Vorschläge.
Vorschläge,
ja.
Ist zu sehr mit Schule assoziiert,
Hausaufgaben. Ja, das ist, aber ich zum Beispiel, ich gebe dann Vorschläge, zum Beispiel auch dann eine gewisse Situation einfach mal genau auszuprobieren, also fast verhaltenstherapeutisch. Weil ich sage zum Beispiel auch, wenn jetzt jemand eine Phobie hat, irgendwann wollen wir den Erfolg ja prüfen. Dass man da dann auch mal wirklich sagen, okay, komm, jetzt versuch mal in die Konfrontation, aber quäl dich nicht, guck, wie gut es geht. Und so, dass es für dich stimmig ist. Ja. Das mache ich schon auch. Manchmal mache ich es natürlich auch so, dass ich für die Leute draußen mitschneide, wie du vielleicht Einzelsitzungen hier auch, und die dann mitgebe. Zum Beispiel, wenn es um Themen gibt, wie Verhaltensänderung, wie zum Beispiel Essen, Abnehmen, macht das sehr, sehr viel Sinn. Wenn man so analytisch arbeitet, also in der Regression, um vielleicht Konflikte zu finden, über Affektbrücken machen wir das, dann versuchen wir es aber gleich in Trance zu ändern. Quasi dann mal zu schauen, okay, da fand etwas statt, was bezweckte der andere zum Beispiel damit? Wenn zum Beispiel ein Vater einem Sohn dauernd gesagt hat, er soll ruhig sein, das ist ein Thema, das ich sehr häufig erlebe, dann sind so typische Fragen in Trance, die ich dann stelle, und was bezweckt er denn damit? Aha, warum muss der das denn tun? Warum möchte der dich zum Beispiel klein halten? Aha, weil er Ruhe braucht. Ja, was sagt er damit über sich? Quasi gleich in Trance diese quasi
ein Verständnis für die Situation.
Eine Umdeutung zu erreichen. Und zwar mit dem erwachsenen Ich, dass das von außen dann, das sind praktisch ein Parallelerleben dann oft, um dann in Trance quasi dann auch nachher eine neue Assoziation von Auslösereizen vorzunehmen. In Form von posthypnotischen Suggestionen. Und sei neugierig, wie es dein unbewusstes Wissen schafft, genau jedes Mal dann, wenn dein Chef dann dir zu sagen, nein, heute muss ich mich nicht drum kümmern, dass Papa Ruhe hat. Und es ist manchmal ganz erstaunlich, was dann passiert.
Das glaube ich,
Das ist so diese Art,
interessant, wo
quasi das, was du da machst.
Erinnert mich sehr an meine hypnotherapeutische Zeit damals.
Kriegst du da wieder Lust? Kriegst du da wieder Lust?
Nicht wirklich. Ne? Ja. Also ich finde es spannend, aber irgendwie liegt es mir, glaube ich, nicht mehr so. Ich denke, also ich glaube, den Hauptunterschied, wenn ich dir zuhöre, wie du arbeitest, ich arbeite sehr viel mehr mit der Beziehung. Deswegen brauche ich auch, also nicht ich, sondern diese Art von Arbeit, brauche häufigere Sitzungen, weil es eben darum geht, letztlich einerseits die Konflikte zu identifizieren und zu klären, überhaupt erstmal zu finden und ein Stück weit zu bearbeiten und dann eben auch, sagen wir mal, korrigierende Erfahrungen zu machen, eben zu sehen, Mensch, ein anderer hört sich das an.
Im therapeutischen Kontext jetzt?
Ja, ja. Und schreit nicht gleich los oder wertet das nicht ab oder macht es nicht irgendwie runter. Und dann eben die Hoffnung dabei, dass diese korrigierenden Erfahrungen mehr und mehr ins Unbewusste auch sinken und derjenige sich dadurch traut, weil die innere Einstellung dazu geändert ist, wird. Nicht alle, was weiß ich, erwachsene Männer sind wie mein Vater oder ich muss es nicht immer allen recht machen und habe trotzdem einen Stand hier, dass darüber die Veränderung passiert. Aber es ist ein anderes Modell, mit dem ich sehr zufrieden bin. Ich habe nur Verschiedenes ausprobiert und mich auch selber am wohlsten fühle und muss auch sagen, ich habe nur viele Jahre Eigentherapie gemacht, Psychoanalysen, 2 Stück. Es hat mir am meisten geholfen, deswegen bin ich auch am meisten davon überzeugt.
Ja, das ist wahrscheinlich genau das Gleiche bei mir auch. Ja, klar. Also da, wichtig ist natürlich, dass man sich als Begleiter, wenn man Menschen hilft, beratenden Kontext, ja, dass man sich selber unheimlich wohl fühlt. Ja, dass man selber auch merkt, okay, das passt zu mir. Ja, und es ist auch die Art, wie ich arbeiten möchte. Dass du sicherlich deinen Weg gefunden, ich meinen Weg. Du hast ja sowieso einen sehr, sehr interessanten Werdegang. Ja, ich habe einmal einen Blogbeitrag von mir auch mal mir angeschaut, wie das so alles kam. Du warst, glaube ich, erst bei der Bank, kann das sein?
Ich war mal richtig Bankkaufmann auf einer Sparkasse hier in Heidelberg.
Ja, cool.
Als es noch keine PCs gab und man die Zinsen mit der Hand ausgerechnet hat. Und dann war ich bei IBM als Operator, als es Lochkarten gab, immer noch keine PCs. Dann war ich in der Werbung als Texter, weil mich das interessiert hat. Und zum Schluss habe ich, war ich Vermögensberater bei Bondfinanz und habe Versicherungen verkauft und Bausparverträge und alles Mögliche. Und es hat mich aber dann, ich habe das ganz gut gemacht, ich war also für vieles geeignet und habe gemerkt, aber so ganz befriedigt es mich nicht. Also jedenfalls damals war ich, glaube ich, 26, konnte ich mir nicht vorstellen, das jetzt den Rest meines Berufslebens zu machen. Und dann wollte ich studieren und hatte aber kein Abitur. Und dann habe ich mein Abitur nachgeholt in 2,5 mühevollen Jahren in Nürnberg auf dem Kolleg. Nochmal Gallischen Krieg übersetzt und Infinitesimalrechnung, was man halt so braucht im Leben, gemacht. Und habe dann das Abitur gemacht, leider trotz Bayern-Bonus nicht so gut, dass ich gleich mein Wunschstudium Psychologie hätte machen können. War klar, ich musste warten. Und dann bin ich nach Israel gegangen, weil ich wusste, ich muss arbeiten, um die Wartezeit zu überbrücken. Und da ist schönes Wetter. Und dann habe ich im Kibbutz ein Jahr lang gearbeitet, so als Volunteer. Und halt gewartet und eine schöne Zeit gehabt, mir Israel von oben bis unten angeguckt. Und dann kam der Studienplatz und dann habe ich hier in Heidelberg studiert. Ziemlich zackig, weil ich war schon, 28, als ich angefangen habe. Und habe das Studium durchgezogen.
Okay, wir haben im Studium, glaube ich, schon NLP gemacht?
NLP gab es damals so in den Anfängen. Ich habe Hypnotherapie nach Ericsson gemacht und da war NLP, das inclusive. Hatte noch nicht den Start. Das war so inklusiv, da haben die gesagt, da gibt es was Neues. Ja. Ja, das ist irgendwie so ein Ericsson-Abklatsch und so. Da sind so zwei Leute.
Hoffentlich wird das jetzt kein NLP-Loch.
Genau, die glauben, wir haben jetzt da alles Wesentliche extrahiert und... Und insofern haben wir natürlich auch mit Augenbewegungen und Repräsentationssystemen und Reframing haben wir rumgespielt. Und es war interessant, also mir hat es damals viel, es hat mich beeindruckt, aber ich habe auch gemerkt, also ich finde, Therapie hat auch viel mit, ich will jetzt nicht direkt sagen, mit dem Herz zu tun, aber schon auch viel mit Gefühl. Es war mir immer so ein Tick zu technisch, ne? Das ist ja der Hauptvorwurf, finde ich, gegen NLP. Und auch die Leute, die das dann mit der NLP Zeit gemacht haben. NLP finde ich auch
sehr technisch. Ja. Das ist so rein strukturell und nichts emotional. Das ist Hypnotherapie, ist schön emotional.
Ja. Das stimmt. Ja.
Okay. Und dann kamst du über das NLP dann auch zur Körpertherapie, zur Hakomi?
Hakomi-Methode, genau. Viele Jahre gemacht, 20, 25 Jahre lang das gemacht. Und es hat mich mit am meisten geprägt, also auch den Ansatz, den ich in meinen beiden Büchern vertrete, der kommt sehr aus der Hakomi-Arbeit. Das ist also diese Achtsamkeit, ein Verständnis für die eigenen Glaubenssysteme, Belief Systems, dass die eben etwas mit der eigenen Vergangenheit zu tun haben und dann diese experimentelle Methode, dass man eben mit solchen Sätzen sehr viel über sich selber, über die eigenen Prägungen, Landkarten, wie ich das nenne, erfahren kann und zwar auf eine ungeheuer, eine überzeugende Art und Weise. Also gerade bei dem ersten Buch, was du vorhin erwähnt hast, Frauen wollen erwachsene Männer. Ich habe ja manchmal in Seminaren eben Leute mit diesem Thema, nicht gelungene Ablösung von den Eltern oder meistens von der Mutter. Und die lasse ich zum Beispiel dann im Einzelcoaching, mache ein kleines Experiment mit denen. Also ich gebe dir mal einen Satz und die werden achtsam, schließen die Augen, richten die Aufmerksamkeit nach innen. Und dann gebe ich denen zum Beispiel einen Satz, ich bin ein Mann.
Und zum Prüfen, ob er stimmig ist.
Genau. Und dann merken die, es geht aber nur, wenn die achtsam sind, nicht im Alltagsbewusstsein. Entweder sie kriegen den Satz gar nicht raus oder sie fangen an zu grinsen oder irgendwie geht der Hals ein bisschen zu. Also die merken, die haben Schwierigkeiten, diesen Satz irgendwie zu sagen. Und das ist schon mal sehr eindrücklich. Da sind die nämlich überrascht. Und dann frage ich die vielleicht noch, was ist denn dein Beruf und so. Und dann sagen die, ja, ich bin Projektmanager. Dann sagt er mal den Satz, ich bin Projektmanager. Und dann sagen die, ich bin Projektmanager. Und an dem Unterschied merken die, Moment mal, beide sind ja Tatsachen. Ich bin ein Mann, ich bin ein Projektmanager. Aber der zweite Satz, den sage ich einfach ohne Schwierigkeiten. Beim ersten Satz stellt sich was quer. Und dann ist sehr deutlich, da muss ich gar nicht reden, da ist der Konflikt. Da ist ein innerer Konflikt, den derjenige bisher vielleicht nicht so deutlich gespürt hat. Aber jetzt, da braucht man nicht mehr drüber reden, du hast einen Konflikt mit deiner männlichen Identität. Er hat ihn erlebt durch diese ganz simple Technik.
Ja, es geht ums Erleben.
Ja, es geht immer ums Erleben. Das sagt ja auch Gerald Hüther sehr schön, wenn man Veränderungen sich damit beschäftigt. Das muss unter die Haut gehen. Eine rein verstandesmäßige Einsicht, ja, da habe ich ein Problem.
Reicht nicht, ne?
Das reicht nicht.
Wunderschön ist ja dieser Vortrag in, ich glaube, den hast du auch du mal gepostet über Begeisterung. Finde ich ja ganz toll quasi, dass Begeisterung notwendig ist, um gewisse Dinge, Veränderungen hervorzuholen. Das ist natürlich auch was ich versuche in meinen Sitzungen quasi ein bisschen zu befeuern. Und ich erkläre unheimlich viel. Die Leute sind immer erstaunt. Ich habe da Anatomieatlanten rumliegen, ein Modell vom Gehirn. Ich erkläre ihnen unheimlich viel aus der Sicht des Arztes, warum gewisse Dinge vielleicht irgendwie funktionieren. Warum zum Beispiel die vegetative Symptomatik so stark ist und woher sie kommt und so. Um den Leuten auch zu zeigen, hey, das, was da passiert, ja, das ist nicht irgendwie, weil du schwer genetisch gestört bist oder irgendwas, sondern da passieren Dinge, die hat die Natur so vorgesehen. Ja. Und sie wird vielleicht, diese Reaktion wird dadurch vielleicht erleichtert oder erst möglich, weil eine gewisse Großwetterlage im Gehirn herrscht. Und die kommt vielleicht aufgrund biografischer Erfahrung, weil wir die Summe unserer biografischen Erfahrung einfach sind. Auf bewusster und unbewusster Ebene. Und dann merke ich, dass es den Leuten unheimlich gut tut, auch zu erkennen, hey, da ist jetzt nicht irgendwas, was da jetzt völlig unbeeinflussbar ist, sondern so und so funktioniert das, das steckt da dahinter und da gibt es Möglichkeiten, etwas zu verändern. Und das ist etwas, was mir zum Beispiel sehr wichtig ist. Und damit versuche ich auch diese Begeisterung damit ins Spiel zu bringen, dass die Leute auch merken, hey, das geht und das macht dann Spaß, weil ich kriege dadurch, dass ich merke, ich schaffe etwas, da kriege ich etwas ganz, ganz Wichtiges, Selbstwert. Und das wenn du mich fragen würdest, das ist bei 95% der Menschen, die mich in meiner Praxis besuchen, wo ich sage, das können die noch nicht so spüren. War auch ein langer Weg bei mir, wie sie so sagen. Konnte mich einfach hier ins Auto setzen, die nach Heidelberg war und sage, Mensch, komm, lass mal plauschen, nachher hören das 10.000 Leute. Also hören das mittlerweile schon.
Du hast richtig Medizin studiert, ne?
Ich habe Medizin studiert.
Gleich als allererstes nach dem Abi?
Das war ein Zufall. Den verdanke ich einer jungen Dame. Sie war blond, hatte große Augen und es hat so alles, was einen jungen Kerl halt interessiert und es entwickelte sich so eine Liebelei. Und die sagte eines Tages zu mir, das sollte es eigentlich Arzt werden.
Ach so.
Und dann sagte ich, ja, warum das denn? Da sagte sie zuerst, ja, du kannst ganz gut mit Menschen umgehen. Das hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber sie sagte, Mein Onkel ist auch Arzt. Das ist ein cooler Job, man verdient viel Geld.
Das war die entscheidende Intervention.
Das war die entscheidende Intervention. Da bin ich zu meinem Stationsarzt gegangen. Der kam gerade aus dem AEP, habe ich gesagt, wie ist das mit Medizinstudium? Winkte er ab. Auf keinen Fall. Ja. Mhm. Sag, wieso ist das ein angesehener Beruf? Er sagt, dann kannst gleich die Klinik heiraten. Und er versuchte mir das auszureden und ich war so ein rebellisch 19-Jähriger. Da war nämlich klar, das mache ich jetzt.
Schön.
So kam es bei mir. Also mein Werdegang.
Auch nicht gerade so geradlinig.
Auch nicht gerade. Ich hatte dann noch entscheidende Ereignisse, um jetzt da zu landen, wo ich heute bin. Und ich bin dankbar, weil ich bin angekommen. Das ist ein geiles Gefühl.
Schön.
Ja. Roland, hat mir total viel Spaß gemacht mit dir.
Mir auch, ja.
Ich hoffe, die Hörer konnten da einiges mitnehmen für uns, über unsere Sichtweise, was Veränderung anbelangt. Und ich möchte wie immer, das ist mir ein Anliegen, alle Leute ermuntern, die da irgendein Problem erleben, die halt merken, Mensch, da sind sie in einer Situation, da kommen sie nicht weiter. Leute, schaut euch um, ja, macht euch auf den Weg. Es gibt viele gute Leute, Begleiter, die das hauptberuflich machen, einer davon ist Roland. Schaut euch um, ja, nehmt es einfach in Angriff und ihr werdet sehen, es macht Spaß und unheimlich stolz. Was würdest du sagen, Roland?
Kann ich unterstreichen. Auch ich habe einen guten Spruch, mit dem ich manchmal arbeite. Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe. Wer etwas wirklich verändern will, findet auch Wege, findet auch Leute, die einem den Weg zeigen. Wenn man nicht wirklich was verändern will, sich vielleicht nur gut fühlen will, aber denkt, naja, oder ich sollte mich verändern, oder dann findet man viele gute Gründe, warum das eben doch nicht geht.
Okay. Euch da draußen wünsche ich viel Spaß in eurem Leben. Tschüss, ciao, bye bye, Doc Ramadani.
Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.